Podcast Privates Coaching Teil 2, das emotionale Gehirn. Lebe zufriedener. Guten Tag zusammen, heute kommt der zweite Teil meines Podcasts Lebe zufriedener. Nachdem ich Ihnen im ersten Teil das Wesen der emotionalen Intelligenz näher gebracht habe, möchte ich Ihnen heute aufzeigen, wo man das emotionale Gehirn findet. Anatomisch einwandfrei möchte ich Ihnen aufzeigen, in welchen Arealen sich dieser Teil des Gehirns befindet. Sicherlich ein wenig theoretisch, aber extrem wichtig, damit Sie verstehen, dass es tatsächlich ein emotionales Gehirn gibt und dass dies keine pure Behauptung meinerseits ist. In meinen Coaching-Sitzungen erläutere ich diese Strukturen auch anhand von Bildern und demonstriere damit, wie sich das Gehirn genau darstellt und warum die emotionale Intelligenz so wichtig ist. Wie hat schon Antoine de Saint-Exupéry im Kleinen Prinzen geschrieben, richtig sieht man nur mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Damit hat er vermutlich instinktiv das emotionale Gehirn gemeint, welches wesentlich älter ist als das rationale Hirn. Das rationale Hirn hat sich erst sehr viel später als das emotionale Gehirn herausgebildet. Ich möchte gerne mit einer Geschichte, die authentisch ist, anfangen. Es ist die Geschichte eines Ehepaars aus den USA, nämlich von Gary und Mary Jane Chauncey. Diese Geschichte bietet uns einen Einblick in den Sinn und Zweck von Emotionen. Das Ehepaar befuhr mit ihrer 11-jährigen Tochter, diese war übrigens wegen einer Hirnlähmung an den Rollstuhl gefesselt, per Zug eine Eisenbahnbrücke. Diese wurde von einem Lastkahn auf dem Fluss Mississippi, der unter der Brücke entlangfloss, gerammt und so schwer beschädigt, dass der Zug entgleiste und in den Fluss stürzte. Die Eheleute dachten zuerst an ihre Tochter, und als das Wasser durch die Fenster in die Wagen eindrang, taten sie einfach alles, um ihre Tochter zu retten. Irgendwie schafften sie es, Andra durch ein Fenster zu schieben, wo sie von Rettungsmannschaften in Empfang genommen wurde. Dann ging der Wagen unter und das Ehepaar ertrank. Dieser beispielhafte Akt elterlichen Heroismus bietet uns einen Einblick in den Sinn und Zweck von Emotionen und er bezeugt die Bedeutung, welche der altruistischen Liebe und aller anderen Emotionen im menschlichen Leben zukommt. In diesem Fall war es der alte Zwang, das Kind zu retten, egal was es kostet und wenn es das eigene Leben ist. Die Krankheit des Kindes war hier völlig irrelevant für die Eltern. Es ging im Ursprung um die Weitergabe von Genen, eine Anlage im Menschen, die schon tausende von Jahren alt ist. Ein weiteres Beispiel für das Handeln nach Emotionen und eben nicht nach der Ratio ist die Partnerwahl. Hier wählen wir in der Regel, und Ausnahmen bestimmen die Regel, nach unseren Emotionen und nicht nach rationalen Gesichtspunkten aus. Wir werden von unseren Emotionen dabei geleitet. Ein gutes Beispiel ist es hierbei, dass bei Verliebten durch den Partner, also nicht durch einen selber, ein Oxytocin-Ausstoß hervorgerufen werden kann. Dieses Hormon Oxytocin erzeugt Glücksgefühle. Also ein anderer Partner, ein Gegenüber, kann bei uns einen Hormonausstoß im positiven Sinne hervorrufen. Und was passiert dann bei Trennung? Liebeskummer. Man sagt ja auch, dass Liebe blind macht. Wenn man es rein rational betrachtet, dürfte man gar keinen Liebeskummer haben. Gibt es doch noch ca. 3,5 Milliarden potenzielle Partner und Partnerinnen auf dieser Welt. Übrigens, als kurze Frage an Sie persönlich, beschreiben Sie einmal kurz, wie sich das Gefühl Liebe anfühlt. Schwierig, nicht wahr? Es gibt auch noch einige andere Beispiele für das Handeln nach Emotionen und nicht nach rationalen Denkmustern. Aber die alle zu benennen, würde hier zu weit führen. Es gibt allerdings ein Problem bei unserem emotionalen Gehirn. Die Evolution ist so schnell vorangeschritten, dass unsere Emotionen, die sich im Übrigen wesentlich langsamer adaptieren als rationale Dinge, nicht mit der Entwicklung mithalten können. So haben wir in unserem emotionalen Gehirn Sachverhalte und Situationen verankert, die heute eigentlich nicht mehr relevant und trotzdem in unserem emotionalen Gehirn Reaktionen auslösen. So gibt es ja zum Glück heute keine Säbelzahntiger mehr, vor denen wir flüchten müssen. Aber Sollte uns ein Säbelzahntiger begegnen, werden wir automatisch die Flucht antreten, weil es in unserem emotionalen Gehirn so verankert ist. Kommen wir nun zur Anatomie und Physiologie des Gehirns und die Aufgaben der einzelnen Areale. Was gehört zum emotionalen Gehirn? Und was ist zuständig für die rationalen Entscheidungen? Das limbische System ist für die emotionalen Reaktionen zuständig. Zum limbischen System gehören unter anderem die Amygdala, auch Mandelkern benannt. Wir besitzen übrigens zwei Mandelkerne, jeweils eine in jeder Hirnhälfte. Und in der Literatur, wenn man dort Amygdala einmal nachschlägt, wird der Mandelkern auch gerne als Alarmanlage des Denkens und Handelns bezeichnet. Übrigens, bei uns Menschen ist der Mandelkern gegenüber unseren nächsten evolutionären Verwandten, den Primaten, unverhältnismäßig groß. Und das hat auch seine Ursache. Aber was passiert denn, wenn der Mandelkern nicht mehr intakt ist? Dann kommt es zu einer sogenannten Affektblindheit. Und damit verbunden die Unfähigkeit, emotionale Bedeutung von Ereignissen überhaupt zu erfassen. Auch hier ein konkretes Beispiel. Ein junger Mann, dessen Mandelkern operativ entfernt wurde, um schwere Epilepsieanfälle zu vermeiden, erkannte weder seine Mutter noch seine Freunde und war gefühlsmäßig komplett lethargisch. Leid und Schmerz von anderen Menschen berührte ihn nicht mehr, ihm war jedes Gefühl und Mitgefühl abhanden gekommen. Ein weiterer wichtiger Teil des emotionalen Gehirns ist der Hippocampus, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Seepferdchen. Auch diese Struktur im Gehirn ist übrigens parig angeordnet, genau wie der Mandelkern. Er gehört zu den zentralen Strukturen des limbischen Systems und steuert primär unsere affektiven, also gefühlsbetonten Handlungen. Zudem ist er das Zentrum des Lernens und auch des Gedächtnisses. Er koordiniert die Überführung von Informationen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis, also von Dingen, die wir auf lange Sicht in unserem Hirn speichern. Unter limbischem System versteht man einen Bereich von Hirnarealen, die sich wie ein Ring um die Basalganglien und den Thalamus legen. Als limbisches System wird ein entwicklungsgeschichtlich alter Bereich des Gehirns bezeichnet, der sich zwischen dem Neokortex, also dem Teil der Großhirnrinde, und dem Hirnstamm befindet. Es ist das Zentrum aller Emotionen, kontrolliert unsere Äußerungen von Wut, Angst und auch von Freude und hat Einfluss auf das Sexualverhalten, auf vegetative Funktionen des Organismus und auf das Gedächtnis und auch die Merkfähigkeit. Das limbische System wird auch als offene Schleife bezeichnet, weil es eben kein geschlossenes System wie zum Beispiel der Blutkreislauf im Organismus ist. Offene Systeme sind eben offen für externe Faktoren und andere und Einflüsse. Mit anderen Worten, ein offenes System ist durch externe Faktoren beeinflussbar. Da gibt es aber auch eine gute Nachricht. Positive Emotionen lassen sich besser übertragen als negative. Und als bestes Beispiel für eine positive Emotion ist das Lachen zu nennen. Lachen erzeugt sehr häufig Kettenreaktionen. Wer kann sich einem wirklich ehrlichen Lachen schon verwehren? Ein Beispiel für schlechte Emotionen ist die Reizbarkeit. Allerdings ist diese wesentlich schwieriger übertragbar, wenn auch möglich, aber schwieriger als das Lachen. Übrigens in diesem Zusammenhang kann man auch sagen, dass Depressionen sich so gut wie gar nicht übertragen. Dies hat auch eine Studie aus Yale belegt. Jetzt noch ein konkretes Beispiel zur offenen Schleife. Studien haben gezeigt, dass allein die tröstliche Anwesenheit vom Pflegepersonal auf Intensivstationen den Blutdruck von Patienten senkt. Der Patient ist offen für die externe Zuwendung, ein Zeichen der offenen Schleife. Unser limbisches System reguliert das Affekt- und Triebverhalten gegenüber der Umwelt, also auch gegenüber anderen Personen. Alle eingehenden sensorischen Informationen werden im limbischen System koordiniert und finden hier eine emotionale Antwort. Besonders eng ist zum Beispiel der Geruchssinn mit dem limbischen System verknüpft. Auch überlebenswichtige vegetative Funktionen wie Atmung, Schlaf-Wach-Rhythmus, aber auch die Motivation werden durch unser limbisches System gesteuert. Lernvorgänge sind nur möglich, wenn den Inhalten, die gespeichert werden sollen, auch Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Aufmerksamkeit erregt bei jedem von uns etwas anderes, zum Beispiel persönliche Vorlieben oder Interessen. Vielleicht auch hier ein konkretes Beispiel. Schwangere Frauen nehmen andere schwangere Frauen anders wahr als nicht schwangere Frauen. Das heißt, wenn eine Frau schwanger ist, sieht sie scheinbar nur noch schwangere Frauen um sich herum. Dinge, die sie sonst gar nicht näher betrachtet hätte. Um Wissen über Ereignisse im richtigen Kontext abzuspeichern und auch wieder abrufen zu können, sich also zu erinnern über das Langzeitgedächtnis, über früher Erlebtes berichten zu können und die Fähigkeit, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, sich orientieren zu können, all diese Funktionen sind nur über unser limbisches System möglich. Und innerhalb dieses limbischen Systems bewertet die Amygdala die Gedächtnisspuren, Erinnerungen mit Emotionen. Wussten Sie oder haben Sie vielleicht auch einmal die Erfahrung gemacht, dass man mit Emotionen besser lernen kann? Wann fällt es Ihnen besonders leicht, Dinge zu lernen oder sich bestimmter Dinge zu erinnern? Bei besonderer Musik, bei einem besonderen Rahmen, in einem besonders schönen Raum, bei angenehmen Gerüchen. In dieser Hinsicht sind wir alle sehr individuell, aber letztendlich alle von unserem emotionalen Gehirn abhängig. Jetzt haben wir einiges über das limbische System und seine Wirkungsweise gehört. Welche Probleme kann denn das limbische System verursachen? Wird unser limbisches System geschädigt, können Erinnerungen nur noch neutral, ohne ihren emotionalen Inhalt bewertet werden. Die betroffenen Menschen werden gleichgültig und das soziale Verhalten ist undifferenziert. Defekte im limbischen System behindern das Abspeichern von Gedächtnisinhalten und Erinnerungen. Krankheiten wie das Korsakoff-Syndrom nach Alkoholmissbrauch oder die bekannte Alzheimer-Krankheit sind zum Teil eine Folge von Störungen im limbischen System. Hier sind die Schaltkreise, die zu Hirnarealen führen, welche die Übertragung in die Großhirnrinde ermöglichen, gestört. Gedächtnisstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und Phobien können ebenfalls oft auf Schädigungen des limbischen Systems zurückgeführt werden. Unser limbisches System kann Tumoren, Blutungen und Entzündungsherde entwickeln. Daraus resultieren mögliche Folgen. Und diese sind dranghafte sexuelle Handlungen, Aggressivität, also hemmungslose Wutausbrüche, völlig ohne adäquaten Anlass. Diese Zusammenhänge zeigen deutlich, welchen Stellenwert das emotionale Gehirn in unserer Wesensdasein hat. Dies wurde aus meiner Sicht leider viele Jahre völlig unterschätzt und auch vernachlässigt. Fakt ist, der Mensch lässt sich in vielen Alltagssituationen von den Emotionen leiten und wir handeln spontan, ohne darüber nachzudenken. Dies hat starke und oft nicht wahrgenommene Auswirkungen. Das Gute daran, wir können das emotionale Gehirn trainieren und unsere emotionale Intelligenz steigern. Dies hilft uns selber, aber eben auch anderen Menschen, die mit uns leben. Übrigens, die rationale Intelligenz ist genetisch festgelegt, weitestgehend, und kann maximal 5-10% verbessert werden. Hier gehen die Meinungen der Experten zwar auseinander, aber das liegt auch sicherlich an der Interpretation des Intelligenzquotienten. Trainieren kann man einiges, wie zum Beispiel geschichtliches und mathematisches Wissen. Aber reicht dies alleine? Wichtig ist, gerade im Umgang mit uns selbst, ist die emotionale Intelligenz und die spezifische Wahrnehmung und Auseinandersetzung sehr wichtig. So, meine Damen und Herren, jetzt ist dieser theoretische Teil, der zwar wichtig, aber auch zum Teil schwer nachvollziehbar ist, abgearbeitet. Bei dem nächsten Teil dieser Podcast-Reihe werde ich über die 5 Elemente der emotionalen Intelligenz sprechen. in den Unterschied zwischen dem IQ, also dem Intelligenzquotienten, und dem EQ, also dem emotionalen Quotienten, erläutern und auf störende Automatismen und den damit passenden Umgang hinweisen. Ich danke Ihnen zunächst ganz herzlich für Ihr Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Gerne können Sie diesen Podcast, wenn er Ihnen gefallen hat, weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin leben Sie zufriedener.